Guten Morgen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Dankeschön. Das neue Jahr hat genauso angefangen, wie das alte aufgehört hat. Mit Krisen. Die alten haben wir mitgenommen und ein paar neue kommen dazu, wenn man die Nachrichten schaut. Ich habe vor ein paar Jahren mir ein paar Vorlesungen angehört, ein ganz bekannter Bibellehrer. Und was mir so hängen geblieben ist aus seinen Vorträgen, ist, dass er gesagt hat, dass er sein Leben nach Krisen aufteilen könnte. Oder in den meisten Fällen war das nur Ankündigung von Krisen. Keine richtigen, aber schon allein die Ankündigung hat Angst gemacht. Und als ich das gehört habe, habe ich mir überlegt und habe gedacht, ich könnte das eigentlich auch machen. Ich könnte theoretisch mein Leben aufteilen. In den meisten Fällen waren das nur Ankündigungen und Angstmacherei, aber manchmal waren das wirkliche Krisen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, um das nicht zu vergessen. Als ich noch in der Sowjetunion gelebt habe, einige von euch kommen ja auch aus der ehemaligen Sowjetunion, dann hat man uns darauf vorbereitet, dass die NATO uns jederzeit mit ihren Atomwaffen überfallen könnte. Könnt ihr euch noch erinnern an die Zeit? Diejenigen, die von da kommen und ein bisschen älter sind. Man hat uns fast täglich darauf vorbereitet. Ich habe die Schule unter dem Kommunismus absolviert und man hat fast jeden Tag uns darauf vorbereitet. Es gab einen Atombunker in der Schule. Wir mussten alle lernen, mit Maschinengewehren umzugehen und zu schießen, mit Gasmasken marschieren in der 9. Klasse. Und dann bin ich vor 48 Jahren nach Deutschland gekommen und wir haben gelernt, dass es genau umgekehrt ist. Das ist ja die Sowjetunion, die uns überfallen möchte. Und also da habe ich festgestellt, das ist ja genau umgekehrt. Dann in den 70er Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, diejenigen, die etwas älter sind und noch an die Zeitungsartikel sich erinnern, hat man uns auf eine Eiszeit vorbereitet. Wirklich wahr? Ich habe mir das nochmal angeschaut. Die Frankfurter Allgemeine und so weiter, voller Berichte, dass es immer kälter wird auf der Welt. Und wahrscheinlich wird irgendwann mal ein Moment kommen, wo es dann Hungersnot, Kriege geben wird um ein paar warme Plätze, wo noch was wachsen wird. Man hat hingewiesen, dass es geheime Berichte der CIA gibt und so weiter. Jetzt haben wir gelernt, dass es genau umgekehrt ist. Und dass es immer wärmer wird. Und es wahrscheinlich irgendwann mal Kriege und Konflikte geben wird wegen solcher Plätze. Ich stelle nichts in Frage. Ich versuche einfach, mich zu erinnern an das, was ich alles erlebt habe. Dann gab es noch den sauren Regen. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war eine Zeit lang in allen Nachrichten alles voll, hört man jetzt ein bisschen weniger. Dann gab es die Killerbienen. Killerbienen, die irgendwie aus Südamerika zu uns kommen und alles töten und alles wird dann immer schlimmer. Dann haben wir vor ein paar Jahren gelernt, dass es eigentlich die Viren sind, die uns bedrohen. Ich will das alles nicht in Frage stellen. Ich möchte nur sagen, dass das immer wieder bestimmte Dinge kommen und es hängt davon ab, wie wir darauf reagieren. Als ich noch studiert habe, es war vor langer Zeit, kann mich erinnern, als junger Student, dann gab es eine Reihe von Endzeitfilmen. Und die Hauptaussage war, dass es Zeit kommen wird, wo Öl das Kostbarste sein wird und um jeden Tropfen wird man auf der ganzen Welt kämpfen, weil es einfach nichts da ist. Dann kam die Pandemie, könnt ihr euch noch erinnern? Und wir haben festgestellt, dass das kostbarste Gut in der Pandemie ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Wer hätte das gedacht? Nein, nicht nur in Deutschland. In den USA ist genau das Gleiche passiert. Und wen hat Öl interessiert? Es gab ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dann hat man Geld bezahlt, um Öl verkaufen zu können. Ist natürlich, jetzt hat sich alles normalisiert, aber ich denke, wenn man an all das denkt, vor allem am Anfang des Jahres, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns nochmal bewusst machen, worauf wir uns konzentrieren. Und ich denke, genau diese Dinge sollten uns eigentlich Mut machen und daran erinnern, dass wir vor allem auf Gott schauen und nicht auf die Krisen und uns nicht Angst machen lassen, denn Angst lähmt. Wir wollen vor allem auf Gott vertrauen, auf ihn schauen. Krisenzeiten sind Chancen, Chancen zum Lernen. Das wäre einfach eine Verschwendung, wenn wir nicht aus einer Krisenzeit lernen würden. Wenn wir mittendrin sind, das ist schlecht, natürlich, wir fühlen uns schlecht, aber das ist die Chance zu lernen. Wir sollten es nicht verschwenden. Noch eine besondere Besonderheit von Krisenzeiten ist, dass man verschiedene Briefe bekommt und schreiben von Behörden. Ich bin ganz sicher, dass ihr als Gemeinde während der Pandemie Briefe bekommt habt. Hier von den Behörden, der Stadt, vom Kreis und so weiter. Und da gibt es Anweisungen, was man tun sollte, wie man sich benehmen sollte und so weiter. Nun, ihr werdet es nicht glauben, ich habe für euch auch einen Brief mitgebracht. Ist jetzt nicht von einer Behörde, aber ist für euch. An die Gemeinde in Hückelhofen-Ball. Ich lese euch mal den Brief vor. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme, da seid ihr eingeschlossen, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht das als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Nun, ihr versteht, das ist ein Schreiben aus dem Neuen Testament. Es gab ganz bestimmte Leser und Empfänger von diesem Schreiben, aber wir heute gehören dazu. Er hat das an uns geschrieben, auch an uns. Und wenn es nicht in direkter Weise an uns gerichtet war, so ist das immer noch ein Schreiben für uns. Stellt euch das mal vor, eine kleine Gemeinde vor 2000 Jahren, irgendwo in einer Ecke des Römischen Reiches, Verfolgung, Armut, sie verstecken sich irgendwo im Keller, in einer Höhle oder wo auch immer. Und plötzlich kommt jemand vorbei und sagt, ich habe einen Brief für euch. Einen Brief? Welchen Brief? Von wem? Von Jakobus. Von Jakobus? Welcher Jakobus? Der Bruder des Herrn? Was? Was schreibt uns Jakobus? Könnt ihr euch vorstellen, die Aufregung der Leute, die sehr schlimme Zeiten erleben. Und das war eine schlimme Zeit. Wir können uns gar nicht vorstellen, was sie alles erlebt haben. Und dann kommt dieses Schreiben. Und natürlich, diese kleine Gemeinde, die alle an Schwierigkeiten erlebt, will wissen, was schreibt uns dann Jakobus? Was möchte er uns sagen, das uns ermahnen sollte, ermutigen sollte? Und, ihr habt das ja gerade gehört, geht nicht. Könnt ihr weiter? Seht das als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, könnt ihr euch vorstellen, da ist diese kleine Gemeinde erlebt, unglaublich schwere Zeit. Vielleicht ist die Hälfte verhaftet worden, vielleicht sind die Leute gestorben. Und dann kommt dieses Schreiben von Jakobus und die überlegen sich, was schreibt er uns? Und dann ist das hier, was wir gerade hier gelesen haben. Seht das als einen besonderen Grund zur Freude an. Nun, ich weiß nicht, wie man darauf reagieren sollte. Es hilft nochmal zu überlegen, wer genau diesen Brief geschrieben hat. So, ich versuche jetzt nochmal. Nee, es geht nicht, bitte weiter. Der Autor ist Jakobus. Es gibt im Neuen Testament mindestens 4 verschiedene Jakobusse. Und die Frage ist, welcher von denen hat diesen Brief geschrieben? Es gibt im Grunde genommen 2 vor allem, die in Frage kommen würden. Der eine Jakobus ist der Bruder von Johannes und der andere Jakobus ist der Bruder von Jesus Christus. Und der erste Jakobus wurde ziemlich früh enthauptet von Herodes, sodass höchstwahrscheinlich er kein Interesse mehr hatte, ein Schreiben zu schreiben. Und die meisten gehen davon aus, dass dieser Jakobus, der diesen Brief schreibt, der Bruder des Herrn ist. Ich finde das faszinierend, wenn wir das hier alles lesen, das ist einfach, ich habe keine Zeit darauf einzugehen, aber ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, ich glaube, ich habe das euch schon mal gesagt, wenn ich mit Jesus Christus in einer Familie aufwachsen würde und ich hätte einen Brief an euch geschrieben, ich würde mich folgendermaßen vorstellen, ich würde schreiben, schreibt euch der Willi Deiker, der Bruder von Jesus, so würde ich mir vorstellen. Und guckt mal, wie dieser Jakobus, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf. Er schreibt, Jakobus, ein Diener, in allen deutschen Übersetzungen versucht man, das ein bisschen ja, weicher zu gestalten, würde ich so sagen. Denn im Original steht ein Sklave von Gott und vom Herrn Jesus Christus. Das ist sein Halbbruder. Als er mit Jesus in einer Familie gelebt hat, hat er an ihn nicht geglaubt. Die Auferstehung hat ihn überzeugt. Und dieser Mann hat sich komplett verändert. Das ist der Mann, der Jesus für verrückt gehalten hat. Das ist dieser Mann, der dieses Schreiben schreibt und schreibt, er ist ein Sklave. Ein Sklave. Nun, nochmal. Also, es ist trotzdem erstaunlich, was er schreibt. Das ist eine Ermutigung. Er schreibt diesen Brief, weil er sich Sorgen macht. Er ist ein Hirte. Er macht sich Sorgen um die Christen, um die Nachfolger Jesu. Er macht sich Sorgen um sie und möchte ihnen ein Schreiben schreiben und schreibt ihnen diesen Brief. Und das ist das, was wir gerade gesehen haben. Meine Brüder, achtet das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das klingt für mich ein bisschen unsensibel im ersten Augenblick. Der Mann weiß ja gar nicht, in welchen Schwierigkeiten ich stecke. Was, oder du, was erlebst du alles? Und er schreibt, das ist lauter Freude. Es ist tatsächlich so. Es ist im Original lauter Freude. Und da fragt man sich ja, Moment, Jakobus, kannst du dann so etwas schreiben? Nun, Jakobus ist einer, der sich mit Krisenzeiten auch auskennt. Wir wissen das aus der Geschichte. Nachdem er ein Nachfolger Jesu geworden ist, ist er irgendwann mal zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem geworden, war dort circa 30 Jahre der Hirte der Gemeinde in Jerusalem. Sehr schwere Zeit, sehr schwere Zeit. In dieser Zeit war er der Hirte der Gemeinde und nach dem Märtyrertod von Stephanus gab ja eine Verfolgung, es ist immer schlimmer geworden und es gibt eine ganze Reihe von Prüfungen, die die Gemeinde erlebt in Jerusalem, die Jakobus erlebt. Und manche davon erwähnt er in seinem Schreiben, dass es zum Beispiel Verfolgung und Armut, 2 furchtbare Dinge in einer Weise, die sie erleben, das ist absolut schlimm. Und Jakobus ist schließlich den Märtyrertod gestorben, auf furchtbare Art und Weise. Aus der Geschichte wissen wir, dass man ihn von der Tempelmauer hinabgestürzt hat und anschließend mit Stöcken erschlagen hat. Dieser Jakobus erkennt sich mit Schwierigkeiten und Anfechtungen aus. Er schreibt nicht einfach rein theoretisch an die Leute damals oder an uns heute. Er weiß aus eigener Erfahrung, was das ist und trotzdem schreibt er, erachtet das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Nun, das ist so ungewöhnlich. Das müssen wir uns genau anschauen. Und übrigens, dieser Text ist ein bisschen schwierig. Das ist der Grund, wo ich überlegt habe, wie könnte ich das anschaulich gestalten. Und deswegen, ihr habt euch ja bestimmt von Anfang an gefragt, was sollen diese Kisten hier? Ich werde es euch gleich erklären. Denn dieser Text ist so aufgebaut und ich hoffe, dass diese Kisten uns helfen werden, das zu verstehen und zu behalten, das, was Jakobus schreibt. Also, und hier ist jedes Wort wichtig. Ich zeige euch das mal. Anfechtungen natürlich in der Mitte. Wir werden uns jedes dieser Worte ganz kurz anschauen. Anfechtungen, denn mancherlei, das Wort geraten in Anfechtung ist wichtig. Wir gucken uns gleich nochmal an das. Und das Wort wenn ist auch sehr wichtig. Schauen uns das mal an und beginnen natürlich mit der Hauptaussage, die Anfechtungen. Was sind Anfechtungen? Denn das Wort kann man unterschiedlich übersetzen. Und was ich gemacht habe, ich habe aus verschiedenen Übersetzungen das aufgestellt. Das in Griechisch, falls ihr Interesse habt, heißt Perasmos, das Wort. Perasmos, das ist Anfechtung. Jetzt schaut euch mal, ich habe aus verschiedenen deutschen Übersetzungen das genommen, wie das unterschiedlich übersetzt wird. Eins ist Anfechtung, Luther. Dann gibt es hart auf die Probe gestellt. Dann gibt es jemand, der überweist, also übersetzt Perasmos als Prüfungen und manchmal Versuchungen. Das heißt, das ist ein Wort, das nicht immer einfach ist zu übersetzen. Und vor allem hat das zwei Bedeutungen. Und die zwei Bedeutungen, das ist das, was es schwierig macht. Man muss genau achten, was im Text steht. Die eine Bedeutung heißt Anfechtung, eine Prüfung oder ein Test, der auf mich zukommt, der mich testet. Das andere, und man kann das genauso übersetzen, ist Versuchung. Meistens kommt von innen, von mir aus, eine Versuchung zur Sünde. Dieser Test, die Aufgabe vom Test, ist die Glaubwürdigkeit, die Echtheit meines Glaubens zum Beispiel zu überprüfen. Die Versuchung führt mich in Sünde. Und wenn ihr im Text weiterliest, ein paar Verse weiter, steht Gott versucht niemand. Und das ist genau das gleiche Wort. Und man kann nur vom Kontext erkennen, was die Bedeutung ist. Ist es etwas, was von außen auf uns zukommt, was Gott zugelassen hat? Oder ist es eine Versuchung von innen, die von unseren Lüsten und Sünden herkommt? Also, das ist das Wort, das ist die Anfechtung. Und hier ist ganz eindeutig, es kommt von außen. Das ist die Anfechtung. So, und jetzt meine erste Kiste. Könnt ihr das sehen eigentlich? Das Wort da? Könnt ihr alle sehen? Anfechtung. Das ist die Anfechtung. Jetzt gucken wir weiter, was es bedeutet. Jetzt ist das Wort wenn. Und das ist wichtig. Was Jakobus hier schreibt, er schreibt, wenn Anfechtungen kommen und in diesem Fall von außen diese Tests, diese Schwierigkeiten, die auf mich zukommen, er schreibt, wenn, nicht falls oder ob, falls es irgendwie passiert. Er schreibt, wenn. Es passiert, auf jeden Fall. Man muss nur ein bisschen warten. Das ist hier so, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die uns helfen können, das zu behalten. Und eines davon ist diese Sanduhr. Die läuft und die kann ich nicht stoppen. Und das ist, diesen Anfechtungen in diesem neuen Jahr werden wir mit Sicherheit erleben. Mit Sicherheit. Und vielleicht ist jemand schon mittendrin. Oder ein anderer sagt, ich habe es gerade erlebt, ich bin gerade durch, es ist schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich es überlebt habe. Aber eins ist klar, so wie hier diese Sanduhr läuft und irgendwann mal geht das zu Ende, so ist das, so wird das sein. Auch wir werden, und das ist, was Jakobus schreibt, wenn es kommt, definitiv. Definitiv. Dann ist das Nächste, was er sagt, mancherlei. Achtet das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das ist auch ein ganz interessantes Wort. Das muss ich euch nochmal erklären. In Griechisch heißt das Wort poikilos. Poikilos ist ein ganz interessantes Wort, wird unterschiedlich übersetzt. Hier zum Beispiel mancherlei, verschiedenste Art, vielfältige Weise. Was eigentlich es bedeutet, vielfarbig. Das heißt, diese Anfechtungen, die kommen, sind so unterschiedlich. Intensität ist unterschiedlich, die Farbe sozusagen, die Länge, wie oft das kommt. Es ist sehr unterschiedlich. Und ich habe überlegt, wie kann man das machen, damit man das behält. Und ich habe hier ein paar Sachen in verschiedenen Farben gebracht. Das heißt, die Anfechtung, es ist ein Test von außen. Der kommt auf jeden Fall. Und das ist unterschiedlich von der Länge, Intensität, wie oft das kommt, aber auf jeden Fall kommt das. Und das Dritte, was hier steht, geratet. Was das bedeutet, es kommt unerwartet. Ich kann schlicht sagen, okay, jetzt für diese Anfechtung, die kommt, bin ich bereit, nächste Woche am Donnerstag. Das ist ja gerade das Schlimme an diesen Anfechtungen, wir wissen nicht, wann sie kommen. Wenn man einen Platten am Auto hat, einen Plattenreifen, ist das immer sehr ungünstig. Wenn man krank wird, ist das immer sehr ungünstig, es ist immer der falsche Moment. Und das ist das, was er hier sagt. Es kommt unerwartet. Und das Wort, das hier gebraucht wird, das hier genutzt wird, es ist peripetete, das ist reinstolpern, hineinfallen, geraten. Könnt ihr euch an das Gleichnis erzählen, was Jesus gesagt habe, da war, erzählt hat, da war ein Mann, der ging von Jerusalem nach Jericho und er fiel unter die Räuber. Das Wort fallen ist genau das. Die haben ihn überfallen, die Räuber. Und manchmal diese Anfechtungen, diese Schwierigkeiten überfallen uns wie Räuber und lassen uns halbtot liegen. Und Jakobus bereitet uns darauf vor. Er sagt, genau das kann das passieren. Also, noch einmal. Er sagt, es gibt Anfechtungen. Ihr werdet auf jeden Fall da rein geraten. Die sind sehr unterschiedlich, vielfarbig. Und sie kommen unerwartet. Ich habe hier drei Ausrufezeichen hingemalt. Sie kommen völlig unerwartet. Und dann erklärt er, wenn das kommt, das ist mir bei weitem nicht fertig mit allem. Wenn das kommt, sagt er, wisst, es ist ein Test. Diese Anfechtung, die auf jeden Fall kommt, die unterschiedlich ist, die unerwartet kommt, ist ein Test. Und in diesem Test wird etwas getestet. Was? Der Glaube. Das ist das, was er sagt. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Das heißt, der Sinn von dieser Anfechtung, die auf uns zukommt und in diesem Jahr auf jeden Fall auf uns zukommen wird, ist ein Test. Getestet wird unser Glaube. Und dieses Wort erprobt und bewährt ist das Wort, das man nutzt, zum Beispiel, wenn man Edelmetalle erhitzt, damit alles wegbrennt. Die echte, damit nur reines Gold da ist. Das ist das Wort. Denn wenn es unecht ist und wenn unser Glaube einfach nur es darum geht, was habe ich davon? Und es kommen Anfechtungen, dann werfe ich das weg. Ist kein Glaube. Und das hier soll zeigen, erprobt, bewährt, das ist mein Glaube. Und das ist das, was uns Jakobus erklärt. Wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Der Teufel sagt, der Hiob, der betet dich nur deswegen an, weil er reich ist, hat eine große Familie. Es geht ihm richtig gut, nimm ihm das weg, nimm ihm den Reichtum, die Familie, die Gesundheit weg. Er wird dich verfluchen. Und das war der Test. Und Gott hat das zugelassen, damit diese Anfechtung diesen Glauben zeigt, wie echt das ist. Und das passiert mit uns und wird mit Sicherheit auch im kommenden Jahr passieren. Das heißt, der erste Zweck von dieser Anfechtung ist ein Test. Werde ich Gott in dieser Situation trotzdem vertrauen, auch wenn das passiert? Und der zweite Sinn von diesem Test ist folgendes. Es bringt Standhaftigkeit hervor. Das heißt, die Anfechtungen sind ein Test. Getestet wird der Glaube. Und wenn ich die Prüfung bestehe, bringt er Standhaftigkeit. Und das Wort kann man auch unterschiedlich übersetzen. Das Wort ist Hypomone. Das ist Geduld, wird manchmal übersetzt. Ausharren, standhafte Ausharren, die Standhaftigkeit. Ich mag das Wort Standhaftigkeit. Denn das Wort Hypomone, Hypo heißt unter. Das heißt, mein Glaube ist so eine Art wie ein Muskel. Damit man einen Muskel trainiert, muss man etwas tragen, etwas tun, körperlich tun. Und den Glauben trainieren wir vor allem durch Anfechtungen. Der Sinn davon ist Standhaftigkeit. Das passiert nicht sofort. Das heißt, muss es immer wieder passieren, immer wieder passieren. Und dann kommt die Standhaftigkeit davor. Das ist das, was passiert. Aber auch das ist noch nicht alles. Diese Standhaftigkeit, die Anfechtung, ist ein Test, getestet wird der Glaube, bringt, wenn wir da bestehen, bringt Standhaftigkeit davor. Und dann das Nächste. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten. Das bedeutet, das dauert eine Weile. Das ist nicht nur einmal passiert und schon haben wir das Ziel erreicht. Das dauert eine Weile. Damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es nichts mehr fehlt. Das ist das, was Jakobus schreibt. Den Christen, die die schwersten Zeiten erleben. Er schreibt das aus uns. Und manche von euch erleben. Gerade jetzt. Schwere Zeiten. Das ist das, was er schreibt. Und noch einmal, unterschiedlich wird das übersetzt. Vollkommen unversehrt sein. Keinen Mangel haben. Vollkommen makellos sein. Es wird nichts mehr fehlen. Na klar, das ist das, was ich haben will. Ich möchte so ein Christ sein und ich bin sicher, du möchtest so ein Christ sein. Das Problem, der Weg hierher, sagt Jakobus, ist 1, 2, 3, 4. Anfechtung, ein Test von meinem Glauben, bringt Standhaftigkeit hervor und dann kommt das. So, jetzt nochmal. Seid ihr damit einverstanden? Anfechtung ist Test. Test durch Glauben bringt Geduld oder Standhaftigkeit hervor und dann unseren Charakter wird geprüft. Seid ihr einverstanden damit? Stimmt's? Ja? Okay. Ich erzähle euch mal von meiner Erfahrung. Ich habe viele Anfechtungen erlebt. Viele Dinge, viele schwere Dinge. Also das hier, dieses in allen Farben, habe ich alles erlebt. Ich bin auch schon älter. Und dann habe ich auch verstanden, dass es ein Test ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht rausgekommen. Es ist eher Zorn und Ungeduld rausgekommen, ganz oft. Zum Charakter bin ich noch gar nicht gekommen. Bin ich der Einzige hier, der das so erlebt hat? Nein? Was ist das Problem? Wo genau ist der Fehler? Es ist in jedem Fall immer wichtig, dass man genau den Text anschaut. Und wir gehen nochmal zurück. Liebe Brüder und Schwestern, schreibt Jakobus, betrachtet das als besonderen Grund zur Freude. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, dann ihr wisst doch. So, und jetzt müsst ihr genau aufpassen. Der Teil passiert unabhängig von mir, ob ich es will oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht, das wird passieren. Die Anfechtung, die kommt, ist unterschiedlich, unerwartet. Das ist ein Test, wird der Glaube getestet. Das kommt in jedem Fall. Das hier hängt von meiner Reaktion ab. Und das ist das, was Jakobus sagt. Und deswegen schreibt er, wie reagiere ich drauf, damit das hier rauskommt, wie soll ich reagieren? Zwei Dinge, sagt er. Reagiert mit lauter Freude darauf. Das ist natürlich, widerspricht uns komplett. Wie bitte? Ich bin hier in der Anfechtung, ich soll mich darüber freuen? Nein, ihr Lieben, ich freue mich nicht über die Anfechtung. Man muss genau den Text immer anschauen. Warum freue ich mich? Er sagt, weil ihr doch etwas wisst. Ihr wisst doch etwas. Ihr wisst zum Beispiel, dass Gott mit euch ist, dass er euch helfen wird und dass alles zum Guten dienen wird für die, die Gott lieben. Und das ist, was er sagt. Und weil wir das wissen, wir freuen uns nicht über die Anfechtungen, die Schwierigkeiten, die über uns herkommen, die uns überfallen wie Räuber. Nein, nicht das, sondern weil ich weiß, der Herr weiß genau, was mit mir passiert. Er weiß genau, wie ich mich fühle. Und er kann daraus etwas Gutes entstehen lassen. Wenn ich richtig reagiere, wenn ich die zwei Antworten gebe, dann kommt Geduld raus und mein Charakter wird geläutert. Das heißt, noch einmal, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das wird passieren. Garantiert. Kann ich nicht ändern. Das hängt davon ab, wie ich reagiere. Dann ist doch lieber dass ich etwas tue, wenn ich davon, hier nicht rauskomme. Das wird auf jeden Fall passieren. Dann am besten nutze ich das, verschwende ich das nicht, damit das hier rauskommt. Und das ist das, was Jakobus sagt. Das ist das, was er sagt. Ihr wisst doch, das heißt, das ist die Reaktion, die er von uns erwartet. Und die zweite Reaktion ist auch ungewöhnlich. Erstens lauter Freude, aber wie gesagt, nicht über die Anfechtung, sondern was, dass wir was wissen. Wir wissen, dass Gott das nutzen kann. Und die zweite Reaktion, sagt Jakobus, wenn das aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Also wenn ich in einer Anfechtung bin, dann bitte ich normalerweise nicht um Weisheit. Ich bitte, dass ich so schnell wie möglich aus der Anfechtung rauskomme. Oder bitte, Herr, führ mich da raus und lass es zu Ende gehen und was auch immer. Und Jakobus sagt, bittet um Weisheit, wozu brauche ich die Weisheit? Damit ich etwas lernen kann daraus. Denn das ist das, was der Herr möchte. Und wenn ich daraus lerne und richtig reagiere, dann entsteht Standhaftigkeit und mein Charakter verändert sich. Und das ist, was er sagt. Und Jakobus sagt, Weisheit, ich muss was daraus lernen. Und oft weiß ich ja nicht, wie ich reagieren soll. Manchmal in manchen Anfechtungen muss ich einfach nur stillstehen und das über mich ergehen lassen. Ich kann nichts machen. Manchmal in einer Anfechtung muss ich was sagen und irgendwie reagieren. Wie kann ich das wissen? Wenn Gott mir die Weisheit schenkt. Eine erstaunliche Aussage. Wie gesagt, nochmal, das ist eine 5 Verse, aber ziemlich komplizierte Verse und ich hoffe, es hilft euch zu behalten, wenn man das hier so anschaulich vor sich hat. Das ist das, was Jakobus uns sagt. Und ich denke, das sollte uns helfen, auch gerade am Anfang des Jahres, dass wir uns überlegen und vorbereiten auf diese Dinge. Also, unsere Reaktion, sagt Jakobus, sich freuen. Sich freuen, weil wir etwas wissen. Gott kann das nutzen. Er liebt mich, er weiß, was ich erlebe. Und das Zweite, um Weisheit bitten. Wie gesagt, das widerspricht komplett unserer Kultur und allem dem, wie wir das verstehen, aber das ist das, was passiert. Wenn wir in Schwierigkeiten, Anfechtungen stecken, meistens ist unsere Frage, warum ist das passiert, warum ich und wann hört das auf? Und besser ist zu fragen, wenn wir genau nach Jakobus gucken, was kann ich daraus lernen? Wie kann das mir helfen in meinem Leben? Der Teufel möchte die Anfechtungen nutzen, um uns zu zerstören. Gott möchte sie nutzen, um unseren Charakter zu läutern. Wir werden Anfechtungen erleben, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir einen Nutzen daraus ziehen oder nicht, wir werden sie erleben. Besser, wir nutzen sie. Und ich möchte mit einem kurzen Beispiel abschließen. Ich habe das immer wieder erwähnt, ich habe einen sehr guten Freund in Uganda. Er ist eigentlich Südsudanese, hat alles erlebt, was man sich so vorstellen kann. 4 Generationen in seiner Familie haben Krieg erlebt. Und wir haben vor vielen Jahren, vor 10 Jahren, die Arbeit mit ihm angefangen. Im April fliege ich zu ihm hin und wir werden Schulungen machen und helfen in den verschiedenen Flüchtlingslagern. Und ich kann mich erinnern, wir haben Pläne aufgestellt und gedacht, also da waren noch die in Südsudan. Südsudan ist entstanden, wir haben gedacht, jetzt ist Frieden und so weiter und dann bricht der Krieg wieder aus. Und wir waren teilweise sogar im Südsudan, als wieder so die Kämpfe aufgelodert sind. Und dann sind Millionen von Christen, also die meisten im Südsudan sind Christen, bei weitem nicht alle sind tatsächlich Christen, aber alle sind geflohen und auch die Gemeinden, die Baptistengemeinden, die er gegründet hat, ein Mann aus seiner Bekehrung, sind, ich weiß nicht, 300 Gemeinden entstanden und alles hat sich aufgelöst. Das war eine Tragödie, das war eine Anfechtung. Wir waren wirklich mit ihm zusammen und haben gedacht, was genau wird jetzt passieren? Die Leute sind weg, alle in den Flüchtlingslagern. Und das war ein Test, vor allem natürlich für Edward Diemer, für uns auch, aber vor allem für ihn. Und ich durfte aus der Ferne beobachten, wie dieser Mann mit seinem Team aus dieser Anfechtung geläutert rauskam. Und Gott hat das gesegnet, nicht nur charaktermäßig, sondern daraus sind noch mehr Gemeinden entstanden in diesen Flüchtlingslagern. Das ist das, was Jakobus uns sagt. Und ich möchte mit eine Frage oder ein paar Fragen zum Nachdenken abschließen. Wurde dein Glaube schon mal getestet? Ich bin sicher, er wurde. Hat er sich bewährt? Muss das für dich beantworten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Amen.